Abend ist, wer hat Jesus gekreuzigt? Wer ist der Sündenbock? Wem kann man den schwarzen Peter zuschieben? Also wer hat das verursacht, dass Jesus sterben musste? Also oder gestorben ist und gekreuzigt wurde. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wer ist der Schuldige? Aber zuerst lade ich euch ganz herzlich ein für morgen. Morgen 10 Uhr werden wir auch wieder über Jesu Einzug in Jerusalem sprechen. Gottes Prozess hat begonnen. Am Mittwoch werden wir Gottesdienst haben und da wird das Thema sein, Jesus gibt sich selbst hin, wer ist der Schuldige? Darüber wollen wir ja reden und schon ein Stück Antwort haben wir heute oder werden wir schon heute bekommen. Am Karfreitag haben wir nicht um 19 Uhr abends Gottesdienst oder um 10 Uhr wie gewöhnlich, sondern 11 Uhr. Kann ein bisschen länger schlafen. Ausgeruht in den Gottesdienst kommen, Karfreitag, wir werden das Abendmahl auch zusammen feiern. Golgatha war kein Unfall, wird das Thema sein. Und ich die ganze Zeit beschäftige ich mich mit über Jesu Leiden. Warum musste Jesus leiden? Was ist der Grund? Weshalb? Wieso? Und was? Also diese Gedanken. Und je tiefer ich hinein da dringe, desto mehr erfahre ich und erkenne ich. Und das beschäftigt mich und macht mich dankbar. Am Samstag, wir werden das Thema haben, Jesus der Gekreuzigte. Und Ostern, Halleluja, Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Dann diese Auferstehungsbotschaft und das wird um 10 Uhr sein. Wer hat Jesus gekreuzigt? Ich weiß nicht, ob du schon dir Gedanken gemacht hast. Meistens sagt man die Juden, die sind die Gottesmörder. Oder die Römer, die haben Jesus gekreuzigt. Oder dann meine Schuld hat Jesus ans Kreuz gejagt. Oder dass er sterben musste. Also wer hat die verursacht, dass Jesus sterben musste? Wer hat das erfunden überhaupt? Viele Christen haben keine Ahnung von der Heilsgeschichte, dem Heilsplan Gottes. Eigentlich die Kreuzigung Jesu war lang, Jahrhunderte, Jahrtausende voraus vorbereitet. Schon im Garten Eden, nach dem Sündenfall, hat Gott gesagt, und der Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird in die Ferse stechen. Und da war schon die Kreuzigung schon bestimmt. Also da hat noch keiner gesündigt, groß oder, das war schon alles vorhergesehen, von Ewigkeit her. Also, der Heilsplan ist so wichtig, dass man den Heilsplan Gottes kennt. Heil ist ein Geschenk Gottes, ein Werk Gottes. Gott kümmert sich um den Menschen und wollte den Menschen erlösen. Deshalb, er hat nichts seinem Schicksal überlassen. Er hat schon vorgesehen und vorgesorgt. Jesus wird kommen und Jesus wird uns auf diese Art und Weise erlösen. Erlösen vom Fluch der Sünde. Das Heil funktioniert, wenn wir mit Gott übereinstimmen, wenn wir Jesus akzeptieren, Jesus annehmen. Das Angebot, das wir in Christus haben, dann, ja, da ist das Heil ein Teil von uns und wir werden Heiler am heilsten. Heil ist ein Prozess, ist ein Geschenk Gottes, ein Werk Gottes und verändert uns von jedem Tag mehr und mehr die Lage, unsere Situation. Wer das Heil Gottes erfährt, erfährt einen tiefen inneren Frieden. Wer das Heil Gottes erfährt, der kann dann plötzlich mit Spannungen umgehen in seinem Leben, kann Spannungen verkraften, kann Spannungen ertragen, was es auch immer ist. Das Leben ist kein Vergnügen, kein Urlaub. Das Leben ist voller Probleme. Und wenn du das Heil erfasst hast, kannst du die Spannungen ganz anders aufarbeiten. Nur ein paar Gedanken dazu. Jesus ist gekommen, uns zu erlösen und uns etwas zu zeigen, etwas zu geben, etwas vorzubereiten, dass wir nachher weitergehen und weitermachen können. Jesus ist für alle Menschen gestorben und nicht für eine bestimmte Zielgruppe, nur die da glauben. Nein, Jesus ist auch für die, die nicht glauben, gestorben. Das will ich ganz klar betonen. Auch für die Menschen, die ihn ablehnen, auch für die ist er gestorben. Also nicht nur für eine Rasse, Nation oder irgendeine Kirche, die ja zu den Pfingstlern gehören, für die ist er gestorben. Nein, Jesus ist auch für die Heiden gestorben, für die Moslems gestorben, für die Buddhisten gestorben. Er ist für alle gestorben, für alle Menschen. Und nicht nur für die Juden, für alle. In der Bibel, von Gott aus, geht der Plan der Erlösung in Erfüllung. Er ist es, der Akteur, der das alles macht. Er löst die menschlichen Probleme, nicht wir. Wir sind nur beteiligte Zuschauer, Beobachter und sagen nur ja oder nein. Wir haben zwei Möglichkeiten, also nur ja oder nein zu sagen. Aber Gott ist es, der alles wirkt. Heil ist ein Werk Gottes, ein Geschenk Gottes. So. Und Heil ist mehr als nur, dass du von ein paar Zipperleins befreit wirst. Die meisten Leute denken, ja, aber wenn ich den Tumor weg habe, den Pickel weg habe oder die Zahnlücke gefüllt wurde, verstehst du, dann bin ich erlöst. Nein, Erlösung, es geht um den ganzen Menschen. Seele, Geist und Leib. Also, wer das versteht, versteht die Kreuzigung. Wie wahr er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen. Und wir hielten, Jesaja 53, schon Jahrhunderte vorher war die Kreuzigung bestimmt und vorgeschrieben. Es ist also nicht eine Erfindung von den Christen oder den Aposteln oder der Gemeinde Jesu damals. Wer hat Jesus gekreuzigt? Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Wer hat ihn gekreuzigt? Bei der Verhaftung waren Römer und Juden dabei. Die einen kamen mit den Knüppeln und die anderen waren mit den Schwertern. Also die Juden durften keine Waffen tragen, da haben sie Knüppel gehabt. Also Juden und Römer haben Jesus verhaftet. Aber auch die Jünger waren dabei, anwesend. Die waren im Garten Gethsemane und die haben geschlafen. Die hätten vielleicht ernster beten sollen, dann wäre das nicht passiert. Aber die Jünger waren auch dabei. Dann kam der Judas. Der hat sogar einen Kuss gegeben. Und Jesus sagt, mein Freund, wie bist du zu mir hergekommen? Und eigentlich, Judas war der Auslöser letztendlich, im Großen und Ganzen. Er hat die Römer und die Knechte des hohen Priesters hingeführt in den Garten Gethsemane. Das ist es, den ich küsse, den nehmt er. Also Jesus war so allgemein, so natürlich, so wie alle anderen jüdischen Menschen damals waren. Der war nichts Außergewöhnliches, er musste sogar verraten werden. Das ist er, den ich küsse. Nur nebenbei. Petrus, vielleicht ist Petrus auch schuld an der ganzen Geschichte, der hat sich unmöglich benommen, dem einem das Ohr abgehauen. Also das sind so viele Akteure in der Geschichte um die Kreuzigung. Der Teufel ist für alle schuld natürlich, der Teufel. Aber ich bin noch nicht mal so sicher, ob das der Teufel der Schuldige ist. Der Teufel ist natürlich der Urheber. Aber ich darf euch eines sagen, beim Bibelstudium, beim Lesen der Bibel habe ich etwas entdeckt. Wer hat es eigentlich ausgelöst, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass Jesus verraten wurde? Da war die liebe Maria Magdalena, die Jesu Füße gesalbt hat. Der hat ein gutes Werk getan. Und manchmal ist das Gute was Schlechtes. Und das Schlechte mal was Gutes. Der hat die Füße Jesu gesalbt und dann kommt der Judas, da sagt er, Meister, wir hätten die Salbe verkaufen sollen und dann könnten wir das und das und das machen. Und dann heißt es, und Satan erfüllte das Herz des Judas, dass er ihn verriete. Also du siehst, die Schuldiger der ganzen Geschichte, Urheberin war Maria Magdalena, die hat den Stein ins Rollen gebracht. Und dann geht Judas hin und verrät. Und Jesus unterstützt sogar noch das Unternehmen. Beim Abendmahl, dann sagt er, Judas, was du tust, das tue bald. Und er wusste, um was es geht. Also Maria Magdalena. Und manchmal, wir Christen veranlassen Menschen zur Sünde, zum Fall. Wir Christen mit unserer Religion, mit unserer Hingabe. Und dann erfüllt der Teufel das Herz eines Judas. Denk drüber nach. Wer hat Jesus gekreuzigt jetzt? Wer ließ das zu? Wir suchen den Schuldigen. Wem könnte man den schwarzen Peter zuschieben heute? Wer hat Jesus gekreuzigt? Waren es die Dummen, die da geschrien haben, kreuzige ihn, die angestiftet worden sind von den hohen Priestern? Waren es die Geistlichen, die neidisch auf Jesus waren? Wer war das? Wer waren diese Gottesmörder, diese Verbrecher, die das getan haben? Und warum haben sie das getan? Wussten sie überhaupt, warum sie das tun, was sie tun? Denk drüber nach. Wer steckte hinter der Kreuzigung? Es stimmt, die jüdische Führung war es, die den Tod Jesu verlangt haben. Er hat Gott gelästert. Er hat sich selbst zu Gott gemacht und er hat das Gesetz gebrochen. Vielleicht war das Gesetz schuld. Wenn es kein Gesetz gegeben hätte, wäre auch keine Anklage gewesen. Also wo kein Gesetz ist, kann auch niemand angeklagt werden. Und Gott hat diese Gesetze gegeben. Also das Gesetz verlangt jetzt. Also der hat Gott gelästert. Das Pöbelvolk wurde aufgehetzt. Die Drahtzieher, das waren die Geistlichen. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Denk drüber nach. Wofür starb er? Im Glaubensbekenntnis, dem apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es, also gelitten unter Pontius Pilatus. In dem Glaubensbekenntnis ist es hochinteressant. Da kommen nur zwei Personen vor. Da kommt nicht der Petrus vor, die Jünger oder sonst. Da kommt nur Maria und Pontius Pilatus. Also Maria hat ihn geboren und Pontius Pilatus hat sein Leben beendet, offiziell, amtlich. Er war ja die Autoritätsperson damals in Palästina. Aber im Glaubensbekenntnis haben wir das Ende, den Anfang und das Ende, also geboren von der Jungfrau Maria und gelitten unter Pontius Pilatus. Gelitten. Beide Personen haben einen starken Einfluss auf Jesus gehabt. Aber eigentlich schon als Maria und Josef das Kind segnen, bei der Segnung, dann kommt dieser Prophet Simeon oder ja dieser alte Mann und dann die Hanna, die im Tempel, und die sagen, Maria, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Schon ein Hinweis auf die Kreuzigung. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Also die Kreuzigung Jesus von langer Hand vorbereitet. Ich werde am Mittwoch darüber sprechen, es war kein Unfall, dass jetzt irgendjemand durchgedreht hat. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen und deutet auf die Kreuzigung hin. Und dann, als Maria kommt, dann sagt Jesus zu Johannes, das ist deine Mutter, nimm sie an. Die Agenten der Kreuzigung. Natürlich, wir haben als Christen ganz schnell ausgemacht. Juden, Römer oder vielleicht noch, wir fühlen uns schuldig, für unsere Sünden ist er gestorben. Aber das ist alles oberflächlich. Du musst die wahren Hintergründe der Kreuzigung kennen, um Jesus zu verstehen, warum das alles passierte und was da passierte. Ich möchte dir die Predigt raten anzuhören. Hör dir die Predigt. Jesus, war er, wessen Messias war er? War er der Juden-Messias? War er überhaupt der Messias der ganzen Welt, der Heiland der Welt? Was war Jesus? Hör mal diese Predigt an. Hat er jüdisches Blut in seine Adern gehabt? Oder adamisches Blut? Der hat reines Blut gehabt. Also der hat überhaupt nicht jüdisches Blut in sich gehabt. Der hat nur den Körper von der Maria gehabt. Aber das Blut, das war reines Blut. Sonst hätte Jesus uns gar nicht erlösen können, wenn er adamisches Blut in sich gehabt hätte. Josef war nur der Ziehvater. Und die ganzen Stammbäume, die sind nur ja festzustellen über die Segenslinie. Und wenn die Juden Jesus angenommen hätten, da wäre all das, der Segen Abrahams, der Segen Davids und der Segen Israels, des Hauses Israels, auf sie gekommen. Aber sie haben es nicht angenommen, egal. Die Geistlichen haben sich lieber dem Kaiser unterworfen. Gerade bei der Kreuzigung passierte etwas, wo eigentlich die jüdische Nation abdankt. Sie haben gesagt, wir haben keinen König, der Kaiser ist unser König. Sie haben also praktisch offiziell amtlich dem Pilatus mitgeteilt, also wir haben keinen König. Und hier werden die Juden wie Heiden, praktisch wie alle anderen Völker, wir haben keinen König, wir haben den Kaiser, der so alles zusammenhält damals zu der Zeit. Hier werden sie wie alle anderen Völker und nicht mehr das auserwählte Volk. Wir haben keinen König mehr. Und das Ende ist nachher Masada, der Selbstmord, wo sich die offiziellen jüdischen Führer Selbstmord begehen. Hier hat die Auserwählung Israels aufgehört. Wir haben keinen König. Jesus kam als ihr König. Was wäre passiert, wenn sie Jesus akzeptiert hätten und angenommen hätten? Er wäre ihr König geworden. Sie wären die Nation, diese auserwählte Nation geworden, wenn sie das getan hätten. Und was schreibt Pilatus in drei Sprachen übers Kreuz, als er gekreuzigt wurde und die Todesursache oder die Strafe? Jesus von Nazareth, König der Juden. In drei Sprachen, in der Sprache der Religion, in der Sprache des Militärs, Lateinisch, und in der Sprache der Philosophie, Griechisch. Jesus, der König von Nazareth. Praktisch die ganze Welt soll jetzt wissen, er ist der König, aber den hat man gekreuzigt. Und eigentlich, wenn man genau gelesen hat und in der hebräischen, also praktisch in der hebräischen, in der Religionssprache die Worte liest, da heißt, Jahwe haben sie gekreuzigt, ihren Gott haben sie gekreuzigt. So, für uns Menschen ist es nicht einfach zu verstehen, warum ist Jesus gekreuzigt, wieso ist er gekreuzigt und was war die Ursache. Wenn wir jetzt auf Jesus blicken, wir schauen immer auf den Gekreuzigten, und das ist so schwer zu verstehen, der Gekreuzigte, wofür ist er gekreuzigt? Den einen ist seine Torheit, den anderen ist ein Ärgernis, das sein wertvolles Leben verschwendet eigentlich, er gibt sein Leben dahin. Die Wohlstandsevangelisten lehnen heute den Gekreuzigten ab und sagen, wir suchen einen dienenden Jesus. Nicht mehr den Gekreuzigten, aber der Gekreuzigte ist unser Heil, unsere Rettung. Nicht nur, dass er uns dient, uns ein bisschen heilt, uns ein bisschen kitzelt und uns ein bisschen befreit oder segnet oder sonst was Gutes tut. Nein, er ist der Gekreuzigte. Und das zu verstehen, Jesus der Gekreuzigte. Und Paulus sagt, ich will nichts anderes kennen, nichts anderes predigen, als Jesus den Gekreuzigte. Und Jesus trägt die Wunden des Kreuzes bis in alle Ewigkeit. Wie heißt es in Johannes Kapitel 19, Vers 37? Und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle, Zacharia Kapitel 12, Vers 10, sie werden sehen, in wen sie gebohrt haben und wen sie durchgebohrt haben, in wem sie gestochen haben. Sie werden sehen, also, und er zeigte die Wunden aus. Selbst der Auferstandene, als er dem Thomas begegnet, Thomas, schau her, meine Wunden male. Also, Jesus trägt die Wunden bis in alle Ewigkeit. Also, der Gekreuzigte ist ein Geheimnis von der Ewigkeit her in die Ewigkeit hin. Er wurde gekreuzigt wegen uns Menschen, um uns zu retten. Nur jetzt ein bisschen detaillierter. Er ist der zweite Adam, der Reine, der Vollkommene, der von keiner Sünde wusste, wurde zu Sünde gemacht. Ein Heiliger, ein Gerechter. Wer war Jesus, als er gekreuzigt wurde? Moslems glauben, ein Falscher wäre gekreuzigt worden. Also Gott war so schlau, hat da jemand anders eingefädelt, so damit Jesus dann eines natürlichen Todes stirbt und so weiter, ein Falscher gekreuzigt. Weißt du, das ist so verwirrend, die Kreuzigungsgeschichte, so viel drumherum, dass es einen verunsichert. Wer war der eigentlich? Da wurden ja Tausende gekreuzigt. Neben Jesus hingen drei, also zwei andere noch daneben. Er hat sein Leben dahin gegeben. Und jetzt kommt, wer hat Jesus gekreuzigt? Er selber hat sich dahin gegeben. Er selbst hat sich dahin gegeben. Viele meinen, Jesus war ein geschaffenes Wesen, der vornehmste Engel oder ein Prophet oder ein erhöhter Mensch. Nein, er war der Sohn Gottes, der sich selbst erniedrigt hat und sich selbst dahin gegeben hat. Ich bin's. Und es ist interessant, bei der Verhaftung, als der Judas ihn verrät und dann die Kriegsknechte da sind und die Knechte des hohen Priesters, dann sagt, ich bin's, nehmt mich und lasst diese gehen. Und genau das ist, was die Erlösung bewirkt und bedeutet. Nehmt mich und lasst die anderen gehen. Es wäre genauso das Gleiche, da stehen die Leute an der Wand und sie sollen erschossen werden. Und dann kommt Jesus vorbei und sagt, nehmt mich, erschießt mich und lasst diese gehen. Und genau so war es. Und dann sind sie gelaufen und da war noch ein Jüngling dabei. Wer das auch war, ist es egal jetzt dahin, wir können ja philosophieren. Da war ein Jüngling, der hat sogar sein Kleid beim Weglaufen verloren. Der ist nackt weitergesprungen. Verstehst du, sie sind um ihr Leben gerannt. Nehmt mich und lasst diese gehen. Das war die Kreuzigungs-, Verhaftungsgeschichte. Es war also sehr turbulent und sehr verwirrend. Da ging Schlag auf Schlag. Um zu wissen, wer Jesus ist, braucht man die Offenbarung. Jesus sagt zu Petrus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, wer ich bin. Und deshalb, auch wenn du über die Kreuzigung dir Gedanken machen möchtest, du brauchst die Offenbarung vom Heiligen Geist, damit du erfährst, wer war Jesus wirklich? Was wollte er wirklich? Damit du es persönlich begreifst, bis zu seiner Auferstehung war er verborgen. Dieser Herr, wer bin ich? Fragte er, was haltet ihr von mir? Und du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer die Offenbarung nicht hat, der wird alles Mögliche hineinlesen in Jesus, wer er war. Er war irgendwas Besonderes, also ein Jude, Messias oder ein Rebell, ein Reformator, ein Prophet. Aber er war der Sohn des lebendigen Gottes, er selbst. Und Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig für jeden. Niemand fordert. Jesus hat sich selbst entschieden, im Garten Gethsemane, nicht nur da, aber schon vorher in der Ewigkeit, sonst wäre er gar nicht geboren, auf diese Welt zu kommen. Niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Also da ist weder die Juden schuld, noch die Römer schuld, noch wir sind schuld, noch sonst irgendjemand. Niemand nimmt mein Leben, ich gebe es freiwillig. Johannes Kapitel 6, Vers 44. Es kann niemand von mir zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Niemand kann zu mir kommen, dass der Vater ihn ziehe, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Also niemand kommt zu ihm ohne der Offenbarung, ohne der Erkenntnis. Die Menschen damals, sie wussten nicht, wen sie vor sich haben. Deshalb auch in der Pfingstpredigt, als Petrus die Pfingstpredigt hält, unsere Geistlichen, sie wussten nicht, in ihrer Unwissenheit haben sie ihn verurteilt. Sie haben nicht erkannt, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, weil sie nicht die Offenbarung hatten. Sie wussten nicht, wer das ist. Oder hier in der Predigt, Apostelgeschichte 13, Vers 27, denn die Einwohner von Jerusalem und die Obersten haben weil sie Jesus nicht erkannten und die Worte der Propheten nicht verstanden, die jedes Mal im Sabbat vorgelesen wurden, haben sie ihren Urteilsspruch gefällt, weil sie ihn nicht verstanden haben. Die haben gelesen und nicht verstanden. Du siehst doch sogar, der Emmaus-Jünger, sie diskutieren auf dem Weg und dann sagt Jesus, musste nicht er leiden, musste er nicht das alles tun, musste er nicht. Das war ein Muss für Jesus, von Gott aus. Dann, und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, hier Apostelgeschichte 13 und so weiter, baten sie doch den Pilatus, ihn zu töten. Also, Unwissenheit, Ahnungslosigkeit, Blindheit. Und als sie alles vollendet hatten, also mit diesem Urteilsspruch der Kreuziger und, wie es geschrieben steht, nahmen sie vom Holz und legten sie in einem Grab. Und dann natürlich, wir haben gehört, dann plötzlich geht ihnen ein Licht auf. Wir haben gehört, der hat gesagt, erzählt oder gepredigt, der wird am dritten Tag auferstehen. Pilatus, bitte versiegle das Grab. Dann fiel ihnen was ein, als sie dann das Erdbeben sahen, als in Jerusalem der Heilige erschienen, während der Kreuzigung, als die Sonne für 3 Stunden ihren Schein verlor. Und das sind Worte der Zeitzeugen, was da passierte, Apostelgeschichte 13. Paulus und Barabbas, es musste euch zuerst gesagt werden hier und so weiter. Und jetzt stoßt es von euch und ihr wollt das ewige Leben nicht haben und jetzt wenden wir uns zu den Heiden. Die Welt wird durch Stellvertretung regiert, gesteuert, ja, alles durch Stellvertretung. Und Jesus war ein Stellvertreter, der ging für uns in den Riss. Er ist uns vorausgegangen und vertritt uns. Weißt du, guck mal, wir reden, 11 oder 22 Leute spielen da auf dem Feld und wir haben gesiegt. Und genau so ist es. Das ist Stellvertretung. Oder unsere Regierung hier, Stellvertretung. Wir werden durch Stellvertretung regiert und gesteuert. Immer durch Stellvertretung. Und am Kreuz geschah alles stellvertretend. Stellvertretend für dich und mich, für die ganze Welt, für die ganze Menschheit, für die ganze Schöpfung sogar. Er ließ sein Leben für uns stellvertretend. Stellvertretend ging Jesus für uns in die Hölle und stieg hinab an die untersten Plätze der Unterwelt. Er litt für uns, nahm auf uns unsere Schuld. Das, was die Tieropfer nicht konnten, für uns stellvertretend. Die Tieropfer sind ja stellvertretend für die Menschen in den Riss getreten, bis Jesus kam. Jesus starb stellvertretend als der Mittler für dich und mich. Als der Botschafter Gottes, der seine Hand ins Feuer für dich gelegt hat, als der Vermittler von Gott, Stellvertreter war er. Und während seiner Erdentage war er Gottes Botschafter, Gottes Repräsentant hier auf Erden. Er hat das, was Gott ihm gesagt hat, uns gesagt. Und jetzt, wenn er beim Vater wieder ist, dann sagt er das Gott, was er hier bei uns auf Erden entdeckt hat. Er ist jetzt unser Stellvertreter, und zwar in allen Gebieten. Was am Kreuz passierte, war stellvertretend. Deshalb, Jesus muss nicht für dich persönlich sterben. Verstehst du, jede Woche. Oder er ist für dich gestorben, ist für dich gestorben, ist für dich. Jesus wird nicht 7 Milliarden Mal sterben. Er ist einmal stellvertretend, ein für alle Mal gestorben. Deshalb, wenn jemand kommt und sagt, Jesus ist für mich gestorben, es ist nicht korrekt. Er ist für uns gestorben, für die ganze Welt. Und nicht für dich persönlich. Da war es noch gar nicht da. Aber stellvertretend für die ganze Menschheit. So wie Adam gesündigt hat und stellvertretend alle Menschen runtergezogen hat. Und jetzt, alle Menschen sind unter dem Fluch Adams, so sind wir jetzt stellvertretend durch Jesus Christus gerettet. Er ist jetzt unser Anwalt geworden, Jesus. Vertritt uns vor Gericht. In Hiob 17, Vers 3. Da schreit dieser Hiob in seiner Not, in seiner Bedrängnis, oh Gott, bürge du selbst für mich. Ich habe sonst keinen, der für mich eintritt. Bürge du für mich. Gott, rette du mich. Das ist also ein Gebet schon, Jesus, komm. Und dann in Hiob 16, jetzt habe ich einen Zeugen hoch im Himmel, der tritt für mich ein. Als wenn er das alles gewusst hätte von der Erlösung. Du siehst also Menschen, die Offenbarung haben, die müssen das alles gar nicht erlebt haben oder dass sie das alles gesehen haben und alles gehört haben, die wissen das schon im Geist. Und jetzt habe ich einen Zeugen hoch im Himmel, der mich vertritt. Jetzt ist Jesus unser Anwalt. Er vertritt uns als unser Fürsprecher bei Gott, als unser Staatsanwalt. Alle Dinge, der bringt das alles durch. In Hiob Kapitel 9, Vers 33, da ist eine Sache, wird angesprochen, dass es doch zwischen uns, also zwischen Gott und dem Hiob damals, dass zwischen uns doch ein Schiedsmann gebe, ein Schiedsrichter, ein Schiedsmann gebe, der seine Hand auf uns beide legte, ein Schiedsmann, der uns versöhnt, der uns vereint, ein Schiedsmann, damit alles ausgelöscht wird, damit alles widerlegt wird, damit alles aufgearbeitet wird, was gegen mich spricht, die Schrift, die Handschrift zerrissen wird, die Rechnung zerstört wird und dass es nichts mehr da ist. Der Gekreuzigte wird unser Zeuge, der Schiedsmann. Und er bezeugt in unserem Namen, in unserem Auftrag, Jesus jetzt, aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung heraus, wie wir die Sache jetzt sehen. So ein Rechtsanwalt, der vertritt meine Geschichte beim Gericht. Da muss ich nicht dahinstehen und mir Gedanken groß machen. Ich kann in der Anklagebank sitzen und kann warten und gucken, was dabei rauskommt. Und ich weiß, dieser Schiedsmann, Jesus Christus, der bringt die Sache in Ordnung. Er bezeugt. Und dann sagt Hiob in Kapitel 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der hat schon alles gewusst. Die ganze Heilsgeschichte. Und das ist Jahrhunderte vor Christus geschrieben worden. Das Buch Hiob. Jahrhunderte vor Christus. Also Menschen, die im Geist leben, die spüren, Maranatha, unser Herr kommt. Und die bezeugen dann, dass es gewesen ist. Also, der Herr ist unser Zeuge, ein treuer Zeuge. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, in 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott im Himmel, Jesus Christus. Der ist gerecht und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und nicht nur allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Er ist der Schiedsmann. Der Schiedsrichter. Die Versöhnung für die Sünden der ganzen Welt. Jesus hat gesühnt für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Für die Atheisten, auch für die Christen. Und wir müssen jetzt nur noch unsere Sünden bekennen. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Unsere Sünden bekennen, damit er weiß, was er uns zu vergeben hat. Du musst nur bekennen. Gar nicht mehr büßen. Einfach Sünden bekennen. Und ohne Bekenntnis, Sündenbekenntnis gibt es keine Vergebung. Jesus will wissen, was er dir vergeben muss. Was er bei dir auslöschen muss und zudecken und wovon er dich befreien muss, wo er dich verteidigen muss, was er sagen muss. Du musst ihm die Akten geben. Deine Akten. Und wo er dich befreien soll. Er ist also unser Stellvertreter. Und jetzt ein Stückchen mehr. Er ist unser Vorbild. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen, singen wir. Denke ich wenigstens, dass wir da singen und davon überzeugt sind. Die Menschen versündigen sich. Und Jesus tritt für uns ein. Wir bekennen uns die Schuld und er vergibt uns die Sünden. Und du musst nicht immer wieder beichten und bekennen und nochmal bekennen. Habe ich wirklich die Vergebung der Sünden? Du hast die Akten übergeben und du sollst die Akten nicht mehr wieder zurücknehmen und sagen, lass mich nochmals gucken, sind die wirklich ausgelöscht? Stehen sie noch drin? Die mögen drin stehen, aber sie haben keine Wirkung mehr an dir. Für uns Menschen sündigte Adam und er brachte den Fluch. Und jetzt Christus starb als der eine, der von keiner Sünde wusste, mit dem reinen Blut und er deckte alles zu. Jetzt hat Satan keinen Anklagepunkt mehr, kann uns nicht mehr verdammen, gegen gar nichts. Seitdem ist Sünde ein universelles, weltweites Problem erledigt. Das gibt's nicht mehr. Sünde existiert bei Gott nicht mehr. Sünde interessiert Gott auch nicht mehr. Der Sünde, weißt du, ihn interessieren nur die Menschen, die zu Jesus kommen, Jesus annehmen und rettet. Die Sünde bleibt hier, der Teufel zurück, weil er die Menschen zur Sünde verführt, die fällt auf ihn zurück. Im Himmel gibt es nur gerettete Sünder, die die Hand Jesu ergriffen haben. Satan sucht immer einen Schuldigen, einen Sündenbock. Und deshalb, viele Christen, wer ist schuld an der Kreuzigung Jesu? Wenn ich nur an diesen Film Passion denke, da kriegt man Probleme. Wer ist da schuld? Gut, hier, als dieser Film hier auf dem Alexanderplatz vorgeführt wurde, da stand plötzlich einer, oh Jesus, ich danke dir, du hast das für mich so viel getan. Gut, die Schmerzen, die Leiden. Aber wer ist jetzt an der Sache schuld? Gott hat es so zugelassen. Bis jemand kam, der ein anderes Blut hatte, kein Mischling war, der ohne Sünde war, den der Teufel nichts anhaben konnte, der zur Sünde gemacht wurde. Und wo wurde Jesus zur Sünde gemacht? Bei der Taufe, bei seiner Taufe. Da hat Johannes die Hände aufgelegt und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. So, da kam Jesus zur Taufe und sagt, es muss alles erfüllt werden, was Gott fordert. Und die Taufe ist jetzt eine Forderung. Und ich identifiziere mich mit den Menschen, mit den armen Sündern, die jetzt sich taufen lassen, und beim Johannes den Täufer. Und er wurde zur Sünde gemacht bei der Taufe. Und er litt an dem auch alles, was die Menschen ihm so angetan haben. Und jetzt lässt er sein Leben dafür. Und die hohen Priester, die haben das verstanden, stellvertretend. Es ist besser, sagt der hohe Priester, dass einer für das Volk stirbt, als das ganze Volk ausgerottet wird. Und die ganze Menschheit. Es ist besser, dass einer für viele stirbt, als dass alle sterben. Und deshalb, Jesus ging in den Riss. Die Agenten der Kreuzigung sind zwar einzelne Menschen gewesen, aber Jesus war das Lamm Gottes. Und ein Lamm hat ausgereicht bei Gott für die ganze Menschheit. Wenn wir dann die Offenbarung lesen, das Lamm ist würdig, das geschlachtet wurde, zu nehmen Lob, Dank, Preis und Ehre, das Lamm. Ein Lamm für die ganze Menschheit. So wie damals in Israel ein Lamm ausgereicht hat, dass der Würgeengel vorbeigeht für eine ganze Familie. Alle, die im Haus drin waren, die sind gerettet worden. So ein Lamm. Die Kreuzigung Jesu ist die Methode der Vervielfältigung. Wahrlich, wahrlich, es sei denn, dass Weizenkorn in der Erde fällt und sterbe, anders kommt es nicht zum Leben, nicht zum Wachstum, nicht zur Reife. Das Weizenkorn muss allein bleiben. Es muss so weit kommen, dass das Korn stirbt. Das ist ein Gesetz der Natur, ein Gesetz, Urgesetz der Ewigkeit gewesen. Jesus, das Lamm Gottes, stirbt das Weizenkorn und dann vervielfältigt sich. Viele Menschen werden gläubig an Jesus. Viele Menschen nehmen Jesus an und plötzlich sind es lauter Jesus unterwegs. Ja, er trat die Kälte allein, unser Herr Jesus. Eine tolle Geschichte in Hesekiel Kapitel 16, Vers 3. Da wird erzählt, oder ich will ganz nur überfliegen, da erzählt der Herr, oder ja, in bildlicher Sprache, über Jerusalem, Geschlecht und Geburt und so weiter. Du kamst aus dem Land der Kanaaniter, dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter war eine Hethiterin, also über Israel, also ein Mischmasch. Ihr kommt aus Mesopotamien und so weiter. Bei der Geburt war es so, am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten, auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest, dich nicht mit Salz abgerieben und dich nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand hatte Mitleid auf dich und erbarmte sich deiner, dass er etwas dir getan hätte oder dir was auf dich aufgenommen hätte. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Das bist du, das bin ich. Und jetzt kam der eine vorbei. Ich aber ging an dir vorüber. Du solltest erschossen werden. Ich ging aber an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst. Du sollst leben. Das ist die Geschichte der Erlösung. Ja, zu dir sprach ich, als du in deinem Blut dalagst. Du sollst leben und heranwachsen wie ein Gewächs auf dem Felde. Und du wuchst heran und wurdest groß und schön. Deine Brüste wuchsen und du bekamst lange Haare. Aber du warst noch nackt und bloß. Und dann dieser Herr, der da vorbeiging, hat dich gekleidet. Und siehe, die Zeit war, um dich zu werben. Da bereitete ich einen Mantel um dich und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und schloss mit dir einen Bund, spricht der Herr. Also, das ist Erlösung. Es bleibt nicht nur, dass Jesus gestorben ist. Jesus ist auch auferstanden. Und Jesus hat so viel an uns getan. Gib uns den Heiligen Geist, den Mantel, die Berufung. Und ich badete dich mit Wasser und wusch dich von deinem Blut und salbte dich mit Öl. Also Geistestaufe, salbte dich mit Öl. Hier hat Jesus sich die Hände schmutzig gemacht für dich und mich. Und das ist Kreuzigung. Wer trägt die Schuld am Tod Jesu? Eine der umstrittensten Fragen. da ist vielleicht Neid, vielleicht der Pöbel, vielleicht Eifersucht, was es auch immer gewesen ist, ich lasse es dahingestellt. Wer trägt die Schuld am Tod Jesu? Die falschen Zeugen, die sich selber sogar noch widersprechen? Oder die Beliebtheit Jesu? Es ist auch vielleicht eine Sache, die Beliebtheit Jesu, die sind eifersüchtig auf Jesus geworden, die hohen Priester. Die Beliebtheit. Also werde nicht zu beliebt und sei nicht zu geistlich, nur in aller Liebe. Du provozierst Dämonen und Geister und was weiß ich. Und es ist nicht der Pilatus. Der Pilatus war ein Feigling, gelitten der Pontius Pilatus. Seine Frau kommt morgens und sagt, du hast mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Die wusste, das ist ein Gerechter. Hab mit ihm nichts zu schaffen, werd nicht schuldig. Gott selbst ist es, der Jesus in den Tod brachte. Seine Entscheidung, Jesu Entscheidung war, denn Gott besteht aus Vater, Sohn und Heiligen Geist. Lassen wir uns so dahingestellt. Also die Gottheit hat es entschieden. Die Kreuzigung Jesu war eine Absprache der Gottheit. Der Wille Gottes und die persönliche Entscheidung, Jesus, ich gehe. Darum, in Johannes Kapitel 10, Vers 17, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse und dass ich es wieder nehme. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Das war eine Absprache Gottes, die Kreuzigung. Eine Abmachung. Niemand nimmt es von mir, sagt er hier in Johannes 10, sondern ich selber lasse es. Ich habe die Macht, es zu lassen und habe die Macht, wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Also, es ist meine Sache, das Kreuz. Deshalb hör auf, Juden zu beschuldigen, hör auf, die Römer zu beschuldigen, hör auf, alle anderen Menschen zu beschuldigen, dich selbst zu beschuldigen. Ich bin schuld am Tod Jesu. Vergiss es. Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, auch nicht du, wegen dir ist der gestorben. Weißt du, wir Evangelikale haben ein großes Problem, wir reden manchmal so fromm. Die Welt erkannte ihn nicht. Und weil er dann dem hohen Priester, der hohe Priester, dem sagte die Wahrheit, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und er sagt, du sagst es. Du sagst es. Und dann zerreißt er seine Kleider, sein Talar. Und damit ist das jüdische Priesteramt, die Weihe, gebrochen. Denn der Priester darf nicht sein Kleid zerreißen. Nach 3. Mose 21, 10. Der ist mit den heiligen Kleidern angezogen. Und wenn er seine Kleider zerreißt, hat er sein Amt verwirkt für immer. Und für ihn war die Aussage, ja, ich bin's, du sagst es. Gotteslästerung. Wobei Jesus nicht einmal den Namen Gottes ausgesprochen hat. Der hat Gott nicht gelästert als solches. Der sagt nur, du sagst es. Du sagst es. Du sagst es. Verstehst du? Also, das hat ihm schon genügt. Und der Hohe Rat hat sich dann diesem Urteil angeschlossen. Jene Mitglieder. Und die wurden überstimmt. Da waren bestimmt auch ein paar gute Ratsmitglieder dabei, wie Josef von Arimathäa und Nikodemus. Die wurden überstimmt einfach. Kreuzige ihn, der muss weg. Juden durften niemand hinrichten. Deshalb haben sie sich an Pilatus gewandt und ihm den Fall vorgelegt. Und Pilatus will ihn freilassen. Und er sagte, warum soll ich ihn verurteilen? Die konnten nicht sagen, wegen Gotteslästerung. Denn das hat nicht gezählt beim Pilatus. Weil dem war es egal, ob er Gott gelästert hat oder nicht. Dem war sogar fast recht, wenn er Gott gelästert hätte. Nein, er hat gesagt, er ist der König und man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Wobei er das nicht gesagt hat, gib dem Kaiser was Kaiser und Gott was Gott. Aber die Juden, die haben es verstanden, die haben es gehört. Er hat gesagt, dem Kaiser soll man keine Steuern zahlen. Die Römer soll man rausschmeißen, also denen nichts geben, denn die haben das Land zerstört. Was haben die Römer gebracht in unser Land? Nichts. Also wir sollen dem Kaiser, wir haben es verstanden, aber Jesus war sehr weise, die Soldaten, die daneben standen und ihm zuhörten, gibt dem Kaiser was Kaiser und was Gott gehört, gibt Gott. Sehr schlau, sehr weise. So. Und wir sehen, Pilatus ist so weich, seine Frau warnt ihn und jetzt wird er erpresst. Wenn du diesen loslässt, bist nicht mehr des Kaisers Freund. Wenn du diesen loslässt, du siehst, durch Erpressung wurde Jesus gekreuzigt. Wenn du diesen loslässt, was hat er Böses getan? Nichts. konnten keine Ursache finden. Mehrmals fragte, was hat er Böses getan? Wenn du diesen loslässt, und die Leute merkten, Pilatus ist geneigt, den Mann loszulassen, dann macht er diese Wahl zwischen Barabbas und Jesus. Welchen wollt ihr haben? Dann er dachte, sie tun einen guten Dienst, denn sie würden ihren König frei haben wollen. Nein, den Mörder wollten sie haben. Sie haben den Mörder gewählt. Und schließlich ist der Pilatus weich, demonstrativ wäscht er seine Hände und sagt, ich bin unschuldig an seinem Blut. Und jetzt kommt eine Sache, was man den Juden als Gottesmörder unterstellt hat und sagt jetzt, guck mal, sie wollten das. Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Weißt du, was das auf Deutsch richtig heißt, übersetzt? Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Uns rettet nichts anderes als das Blut Jesu Christi. Auf dich und mich soll das Blut Jesu kommen, sonst wären wir nicht gerettet. Auch der Jude, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder, nicht als Verdammung, sondern als Rettung. Ich finde keine Schuld an ihm. Und dann dieses Argument, sein Blut, dieser Ruf, komme auf uns und unsere Kinder. Pilatus gibt dann nach und was alles kommt, gelitten unter Pontius Pilatus. Obwohl die Mehrheit Jesus bewunderte und die ganze Menschen ringsherum so viele Segnungen von ihm empfangen haben, die sind nicht gefragt worden, nur ein Pöbelvolk. Er wurde schuldlos hingerichtet, also eigentlich sagt Pilatus als Richter, ich finde keine Schuld an ihm. Wer ist schuld am Tod Jesu? Hebräer 12, Vers 2. Er hat mit Freuden das Kreuz erduldet. Geschwister, das müssen wir verstehen jetzt. Er hat sogar das gewollt. Er richtete seinen Weg schnurstracks auf Jerusalem. Der Petrus sagte, Herr, das widerfahre dir nicht. Nein, er sagt, ich muss gehen, das ist jetzt meine Zeit gekommen. Und er hat mit Freuden das Kreuz erduldet. Das war für ihn ein Vergnügen. Obwohl es schwer war, gelitten unter Pontius Pilatus. Jesus wollte es. Die Kreuzigung war ein Teil seiner Erniedrigung. Hier hat er seine Machtlosigkeit ausgedrückt. Da gehen die Leute nachher vorbei und so weiter. Anderen hat er geholfen, soll sich selber helfen. Wenn du vom Kreuz runtersteigst, glauben wir. Er ist nicht runtergestiegen vom Kreuz, er ist am Kreuz geblieben. Jesus hängt am Kreuz, hilflos, einsam, verlassen. Leute schütteln den Kopf, seine Kollegen links und rechts, fluchen und sagen, und warum bist du hier? Was hast du verbrochen? Weißt du, und sich selber hilft er nicht ganz bewusst. Er hätte vom Kreuz runtersteigen. Er hätte noch die Wahl gehabt, Nein zu sagen. Vater, ich will das nicht. Das ist mir zu viel. Zu viel verlangt. Aber er wollte das Gefühl des Kreuzes erdulden und ertragen. Er hat selbst gewollt, selbst geplant, selbst veranlasst, damit er die Menschheit erlöse. Und damit seine Kraft nicht versage, hat er mit Gott gerungen. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er wollte nicht im Garten Gethsemane sterben, dort unter Olivenbäumen. Denn er wusste, das Kreuz ist das Zeichen des Menschensohnes. Das Kreuz, nicht irgendein Baum. Am Baum hat der Mensch gesündigt, im Paradies. Das Kreuz. Und er wartet auf die Stunde Gottes. Und er wusste, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber als dann die Zeit kam, ging er auf das Fest der Juden. Das Kreuz ist der Moment, wo Gott das Schicksal der Menschheit wendet. Wo sich die Geister scheiden. Wo Sünde vom Sünder getrennt wird. Jetzt gibt es, wenn du Jesus annimmst, jetzt gibt es nur Menschen, die Sünde losgeworden sind, die sind ohne Sünde. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Die Sünde geht zum Teufel. Er ist das Lamm geworden, das unsere Sünden trägt. Und dafür sollen wir nur Danke sagen, mehr nicht. Mehr erwartet er nicht von uns. Epheser Kapitel 4, Vers 8 und folgende Verse. Er hat sich selbst erniedrigt. Das war er selbst. Er selbst hat sich erniedrigt, sich selbst gedemütigt. Er ging diesen Demutswege. Er erlaubt, dass er verachtet wird. Er wollte das. Das war ganz gewollt. Er erlaubt, dass man ihn verhaftet. Nehmt mich. Er stellt sich hin. Weißt du, Jesus war so voller Autorität und Kraft, als er verhaftet wurde, als er sagte, ich bin's. Das ist Gott. Ich bin's. Ich bin's. Als er sagte, ich bin's, fielen sie wie tot zu Boden. Die lagen auf ihr Angesicht. Und dann sagte er, nehmt mich. Er hätte Macht gehabt, die alle auszulöschen und in einen Sack zu stecken und irgendwo zu verfrachten. Aber das hat nicht gemacht. Ich bin's. Die lagen alle auf dem Boden. Ich bin's. Dieser Allmächtige, dieser Ewige. dieser daseinende Gott, ich bin's. Er lässt zu. Er erduldet es, dass man ihn schlägt, dass man ihn ungerecht behandelt, einen Justizmord begeht, dass man ihn verspottet, dass man ihn verflucht, missversteht und alles andere, dass man sich lächerlich macht, dass er bloßgestellt wird. Jesus wurde eigentlich, wenn du richtig liest die Bibel, ich habe nicht die Zeit dazu einzugehen, als Karnevalsprinz hingerichtet. Denn man gab einen frei, also damit das Volk seine Lust betreibe. Und dann ziehen sie einen Purpurmantel an und setzen ihm eine Dornenkrone noch oben drauf. Er lässt sich alles mit sich gefallen. Er hätte nur ein Wort sagen können, wäre alles anders geworden plötzlich. Denn die Macht lag in seinen Worten. Er war das Wort selbst. Die Kreuzigung war also der Wille Jesu, persönlicher Wille Jesu. Und er hätte im Garten jetzt jemand sterben können, denn da schwitzt er schon Wasser und Blut. Nein, er wollte das Kreuz, ganz bewusst. Und der Engel stärkt ihn, als er sich entschied, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, ich gehe zum Kreuz. An dem Kreuz brach der Morgen mir an. Das ist das Zeichen. Weißt du, da nicht irgendein Baum, sondern das Kreuz ist das Zeichen der Erlösung, das ewige Zeichen für unsere Rettung. Jesus war unser Repräsentant in Hebräer 2, Vers 17. Er ist in allem seinen Brüdern ähnlich geworden. Weißt du, du musst den Tod Jesu verstehen. Jetzt ist Jesus gestorben, jetzt ist er gekreuzigt. Jetzt wissen wir, er hat's gewollt. Und er hat für jedermann den Tod geschmeckt, Hebräer 2, Vers 9. Er hat geschmeckt den Tod, was es bedeutet, zu sterben. Wenn wir eine Sünde begehen, zum Beispiel, wenn wir uns ärgern, böse sind und so weiter, kann Jesus uns die Sünden vergeben, denn er ist jetzt die Vergebung selbst. Wir müssen nur sagen, Jesus, ich habe mich so saumäßig geärgert. Bin so wütend, so ärgerlich, so zornig. Aber jetzt kommt noch etwas mit der Kreuzigung. Gott kann uns mit Christus immer wieder vergleichen. Er ist uns ähnlich geworden in allen Dingen. Christus ist uns in allen Dingen ähnlich geworden. Auch im Sterben und im Tod. So, er ist jetzt einer wie wir. Aber die Versuchung hat er überwunden. Er hat durchgehalten. Er sagte, ich werde das Kreuz auskosten. Und ließ sich dann nicht irgendwie beschwichtigen, berauschen oder wie auch immer. Er wollte ganz bewusst. Und dann sagte er, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus starb sehr bewusst, sehr willentlich. Und er verneigte sein Haupt und verschied. So steht es. Also bewusst. Dass sogar der römische Hauptmann, der ja genug Hinrichtungen gesehen hat, erstaunt war, wie kann ein Mensch so schnell sterben? Das muss wirklich Gottes Sohn gewesen sein, dass Gott so prompt sein Gebet erhört. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Auf Wiedersehen. Weg war er. Und dann sagte er, das war wirklich der Sohn Gottes. Und dann verdunkelte sich die Sonne und. War ein Zeichen, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Und der wurde der erste Gläubige. Der erste, der gläubig an Jesus wurde am Kreuz, das war der Hauptmann. Aber jetzt kommt etwas. Jesus ist uns in allen gleich geworden, damit du jetzt ihm folgen willst, kannst. Und deshalb heißt es in der Bibel immer wieder, der nehme sein Kreuz, nicht das Kreuz Jesu auf sich, sondern sein Kreuz und folge ihm nach, mir nach. Der nehme sein Kreuz. Jesus hat uns gezeigt, das geht. Das kannst du machen. Er ist stellvertretend für uns in den Riss getreten und er zeigt uns, jetzt kannst du den Starken überwunden. Ich habe den für dich überwunden, aber jetzt kannst du den Schweinehund in dir überwinden. Dein Ego, dein Stolz, dein Satan, den kannst du jetzt überwinden. Nimm das Kreuz, geh aufs Ganze, riskiere es. Jesus hat es unwirksam gemacht für sich als Beispiel, als Durchbruch, als Vorbild. Und jetzt sind wir gefordert. Jetzt sind wir gefordert, wie vielen Aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Sein Tod geschah, um uns den Weg vorzubereiten, damit wir auch so leben können, Stück für Stück, dass wir jetzt vergeben können. Denn glaub nicht, dass du die Vergebung bekommst, wenn du nicht anderen Leuten vergibst. Deshalb, Jesus hat am Kreuz vergeben. Dort hat er uns gezeigt, so geht es. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Alle sind doof. Alle sind unwissend. Alle, egal wer es ist, auch, und deshalb, alle, auch die, die vielleicht bewusst Jesus hingerichtet haben. Als Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, hatte für sie gebeten und die Vergebung ausgesprochen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Hohe Rat hat nicht gewusst, was er tut. Pilatus hat nicht gewusst, was er tut. Das ganze Pöbelvolk hat nicht gewusst, was es tut. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber jetzt sind wir gefordert, denn wir haben auch so viel Pöbelvolk um uns herum. Verstehst, schau dich um. Deine Nachbarn, Kollegen, die an deinem Stuhl sägen, die gegen dich kämpfen, die dich beleidigen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du wirst nicht gehängt. Aber wir haben so viele Schuldige und Schuldner um uns herum. Vergib ihnen. Und du kennst diese Geschichte von der Vergebung. Sei nicht so kleinlich in der Vergebung, sei groß in der Vergebung. Jesus starb für unsere Sünden und nicht anstatt unsere Sünden. Ich möchte diese kleine Betonung in den Raum noch stellen. Jesus starb für unsere Sünden und nicht anstatt, dass er da was gebüßt hat, deine Sünde. Nein. Hebräer Kapitel 10, lies mal. Nach dessen Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag und so weiter und versieht seinen Dienst und bringt oftmals das gleiche Opfer für die Sünde dar. Dieser hat ein Opfer für die Sünden gebracht. Ein Opfer für die Sünden, für alles, was da gewesen ist, diese Rebellion, dieser Stolz Satans, was da war. Und er hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht und er ist für die Sünde gestorben und nicht anstatt deiner, meiner, unserer Sünde. Lies mal hier Hebräer 10 von Vers 9 bis 14. Er heiligt uns jetzt, indem wir jetzt ihm und ähnlicher werden. Das gleiche im Galater Kapitel 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes und unseres Vaters, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also für unsere Sünden. Jetzt kannst du sagen, wenn Jesus das gemacht hat, die Sünde ist getrennt, die Sünde ist nicht mehr in mir. Wer an Jesus glaubt, der ist von der Sünde getrennt, erlöst von der Sünde. Jesus hat sich dahingegeben nach dem Willen Gottes, habe ich ja gelesen, und vollbrachte das Erlösungswerk. Du musst nur eins anzunehmen. Und Jesus hat zwei Sakramente eingesetzt. Sakramente sind also Befehle Gottes. Wir sind nicht katholisch, dass wir sieben Sakramente haben. Wir haben zwei Sakramente, das ist die Taufe und das Abendmahl. Das ist eingesetzt. Und beides hat mit dem Tod Jesu zu tun. Die Taufe, wir werden mit Jesus begraben und wir stehen auf zu einem neuen Leben. Und beim Abendmahl, da wird das Leib gebrochen und das Blut, das vergossen wurde, zur Vergebung der Sünden. Und das sollen wir tun zum ewigen oder zum Gedächtnis, so oft wie wir zusammenkommen. Beides hat mit dem Tod Jesu zu tun, mit der Erlösung zu tun. Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen, beim Abendmahl, aber auch die Taufe. Die Taufe ist das erste Zeichen, dass man das Kreuz annimmt, das Kreuz akzeptiert, sich unter dem Kreuz stellt. Taufe und Abendmahl, die zwei Sachen, die sind so wichtig im christlichen Leben und wir sollten immer wieder denken an unseren Tauftag. Ich bin gestorben, mich gibt's nicht mehr. Wenn du gestorben bist, dann kann man über dich lästern, kann man über dich Böses reden, kann man dich beleidigen, dich kränken. Man kann alles mit dir machen. Du bist ja tot. Man kann dich auslachen und man kann dich loben und preisen und in den Himmel heben. Du bist auch nicht dabei. Du bist tot. Wir sind gestorben. Und wir sind auferweckt mit Jesus Christus. Jetzt fangen wir ein neues Leben an. Petrus schreibt im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt ist im Himmel. Das hast du noch gar nicht. Die Erlösung, die ist da, aber die muss jetzt festgemacht werden, begründet werden. Der aufbewahrt ist im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde in der letzten Zeit. Das ist also bei der Wiederkunft Jesu. Die wird offenbar. Jetzt musst du glauben. Jetzt musst du dich Gott vertrauen. Du musst Abendmahl halten und taufen. Dich taufen lassen. Zwei Sachen. Und gewiss sein, ich bin begraben, ich bin auferstanden und ich werde immer erinnert. Er gab sein, das ist mein Leib und das ist mein Blut, für euch vergossenes Blut des Neuen Testaments. Jesus starb am Kreuz mit unserer irdischen Natur. Hier legte er sie ab Und wenn du den Weg mit Jesus gehst, wirst du auch absterben müssen. Mehr und mehr von deiner egoistischen Natur, für deine selbstsüchtige Natur, immer mehr weniger. Und dich mehr und mehr mit Jesus identifizieren. Es gibt ein Beispiel in der Bibel. Wir denken, warum das alles. Jesus hat einen Taubstummen die Zunge angespuckt und hat gesagt, sei gesund. Mit Speichel hat er jemand geheilt. Und man fragt sich, warum hat er das getan? Weißt du, dass damit seine Zunge richtig funktioniert? Spuckt ihn an. Die Zunge kontrolliert das Schlucken. Und dieser Mann hatte Probleme gehabt mit seinem Speichel. Und Jesus spuckte an und plötzlich sein Speichel und Speichel Jesu verbindet sich. Jetzt entsteht eine ganz neue Legierung. Vermischt er sich mit diesem Speichel und jetzt merkt er plötzlich, du, ich bin nicht mehr ich, wo ich rede. Jetzt redet Jesus aus mir. Die Worte Jesu. Und das ist sich identifizieren. Jesus ist unser Repräsentant und Jesus hat einfach nur uns angespuckt oder diesen Mann hier angespuckt. Und jetzt ist er plötzlich ein ganz anderer Mensch. Plötzlich kann er sprechen, dieser Staubstumme, kann sich ausdrücken. Weißt du, was das für uns auf Deutsch heißt? Verbinde dich mit Jesus, werde eins mit ihm. Paulus sagt, ich lebe, doch nicht mehr ich lebe, sondern was ich lebe, das lebe ich in Christus und durch Christus und für Christus. Jetzt lebe, fang an, das Leben Jesu zu leben. Mit dem Speichel Jesu, mit dem Odem Jesu. Jesus hat auch seine Leute angehaucht, seine Jünger. Nehmt hin den Heiligen Geist. Glaubt doch nicht, dass im Atem der Heilige Geist drin ist. Aber schon dieses Symbol, diese Handlung, diese Identifizierung. Nimm meinen Atem hin. Dann handle, so wie ich jetzt handle. Schäme dich meiner nicht und meiner Worte. Bekenne mich, spreche aus. Benimm dich wie Jesus, folge meinem Beispiel. Jesus starb. Aber das ist nur etwas, der Gekreuzigte ist so eine tiefe Botschaft. Also ich predige schon 40 Jahre, über 40 Jahre und jedes Mal entdecke ich was Neues in der Botschaft des Gekreuzigten. Und er zeigt uns jedes Mal was Neues. Was hat Jesus für dich und mich getan? Es war sein Wunsch, sein Wille, er war Gott gehorsam bis ins Detail. Er hat sich erniedrigt. Er selbst. Und jetzt fängst du, seinen Weg zu gehen. Du erniedrigst dich, du drückst Gott aus, du outest und erzählst, was Gott für dich getan hat. Du bietest dem Teufel die Stirn. Du läufst nicht weg vor Problemen. Christen laufen nicht von Problemen weg, die stellen sich den Problemen. Wir sind hier nicht nachzugeben. Wir sind hier nicht, um zu kapitulieren. Wir sind hier nicht gegen Gott zu rebellieren, sondern ja, Herr. Und sich hinter Gott zu stellen. Am Kreuz hat Jesus uns ein Exempel gesetzt und das sollte uns ermutigen, so wie er. Seinem Beispiel. Deshalb sagt er bei der Fußwaschung einmal, ein Beispiel habe ich euch gegeben, macht es so, wie ich getan habe. Und Jesus hat nur immer ein Beispiel gegeben. Immer in allem ein Beispiel, wie man es macht. Wie man Dämonen austreibt, wie man auf Kranke die Hände legt und wie man Brot vermehrt, wie man aus Wasser Wein macht. Er hat uns nur ein Beispiel gegeben. Jetzt musst du musst so starken Glauben haben, dass du das realisierst und in der Gnade Gottes wächst. Und ich bin überzeugt, wenn du Gott treu bist und Gott dienst, wirst du all das vollbringen, was Jesus auch vollbracht hat. Wir sollen ja so sein wie Jesus. Und wir sollen das Image Jesu, in das Bild Jesu verwandelt werden. Aber das fängt an, das Kreuz anzunehmen. Wer sich erniedrigt, der wird auch erhöht. Sein Kreuz auf sich nehmen und folgen, ihm nachzufolgen. Nicht sein Kreuz, Jesu Kreuz, sondern mein eigenes Kreuz, mein Schicksal, meine Situation, mein Menschsein. Ich nehme jetzt mein Kreuz auf mich und jetzt folge ich. Und während ich das tue, fängt Gott mir zu helfen. Wachse ich mehr und mehr. Und Gott steht hinter jedem, der so tut, wie Jesus getan hat. Und da werden wir verwandelt in sein Bild. Fang an, das zu tun, wie Jesus getan hat. Wir haben als junge Leute in unserer Teestube einfach so Slogan rausgegeben, also so Armbänder gab es auch zu kaufen. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Fang an, das zu tun, was Jesus tun würde. Und du wirst merken, was für ein Segen, was für ein Fluss des Segens einfach freigesetzt wird. Er starb für dich. Für dich. damit du ein Beispiel hast, wie du das machen kannst und sollst. Fang an, seinen Weg zu gehen, und es wird ein Segensweg für dein Leben werden. Lass uns aufstehen und lass uns zu Gott beten und sagen: Jesus, danke, dass du für mich alles getan hast, dass du für mich hingegeben hast, dass du mein Leben jetzt aufwertest. Durch das Kreuz Jesu wird dein Leben aufgewertet. Bisher leben wir im Minus. Aber jetzt zu diesem Minus kommt ein anderer Strich von oben nach unten, dann ist unser Leben ein Plusleben. Vater, ich danke dir, dass du aus Minus Plus machst und dass du unser Leben aufbaust, mehr und mehr. Und ich danke dir für Golgatha und ich danke dir für diese ganze Woche, die wir vor uns haben, dass wir über das Kreuz und Gedanken machen, dass wir das Kreuz lieben, lernen und danken für das Kreuz und für das Gute, das wir vom Kreuz her haben, in Jesu Namen. Halleluja. Ich lobe den Namen Jesus. Er ist für mich gestorben und er ist für uns gestorben und für die ganze Welt gestorben. Und wir nehmen das ganz persönlich, auch wenn wir nicht dabei waren und davon nur hören und uns erzählt wurde. Aber wir haben die Offenbarung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich habe einen Schiedsmann, einen Schiedsrichter. Ich habe jemanden, der zwischen mir und Gott steht jetzt, ein Fürsprecher für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.